Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Deutschland gilt ja weiterhin der sogenannte Lockdown, in dem weiterhin das öffentliche, kulturelle und kommerzielle Leben eingeschränkt ist. Aber sowohl im Frühjahr als auch seit dem Herbst gilt ja auch die Versorgung mit Waren aller Art, die ist ja in Deutschland weitestgehend sichergestellt. Und dass das möglich ist, das liegt auch an der Transportbranche und da nicht zuletzt auch an den Transportschiffen, die weltweit unterwegs sind und Waren verschiffen. Die Seemannsmission der evangelischen und katholischen Kirche berichten aber seit einiger Zeit vermehrt von psychisch angeschlagenen Seeleuten, deren Arbeit ist sowieso hart. Die Arbeitsbedingungen, die stehen schon länger in der Kritik, aber sie sind durch Corona noch härter geworden, weil Seeleute zum Beispiel, und darüber berichten wir in dieser Sendung, gestrandet sind. Und wir reden heute übers Lästern, und weil das eine Grundkonstante des Menschseins ist, haben sich natürlich auch viele Religionen damit auseinandergesetzt, vor allem aber mit der Frage, wie kann man es verhindern? Die Isolation, die auf großen Transportschiffen herrscht, vor allem das monatelange Fernsein von Heimat und Familie, das ist eine psychische Belastung für Seeleute. Und während der Covid-19-Pandemie stecken viele von ihnen auf ihren Schiffen fest oder sie sind in Häfen gestrandet und dürfen nicht nach Hause reisen. Die Seemannsmissionen, die versuchen, die Einsamkeit und Isolation der Menschen zu lindern, aber sie stoßen dabei natürlich an Grenzen. In Hamburg stecken derzeit etwa 130 Menschen fest. Die stammen von den Inselstaaten Tuvalu und Kiribati, beziehungsweise Kiribati, wie die Einwohner des Landes dort sagen, zwei Staaten im südwestlichen Pazifik. Ihre Heimatländer oder die Länder, in denen sie Zwischenstopps einlegen müssten, lassen sie nicht einreisen. Es sind überwiegend Christen und sie hoffen, dass sie bis Ostern wieder zurück sind. Michael Hollenbach hat sie in Hamburg getroffen.
Südpazifik, Korallenatolle, Sandstrand, und es sieht tatsächlich so aus dort. Es ist wirklich nur Sandstrand, Palmen, Korallen und Menschen, die da leben in einer sehr relaxten Atmosphäre.
Schwärmt die Seemannsdiakonin Martina Platte, die eigentlich ohne Corona in Hongkong tätig ist und die Südsee gut kennt. Doch nun sitzen die Seemänner aus Kiribati und Tuvalu in einer leerstehenden Jugendherberge in Hamburg fest. Warum das so ist, erläutert Seemannspastor Matthias Ristau.
Die sind eben alle viel zu lang an Bord gewesen und können nicht nach Hause reisen, weil Fidschi die Durchreise nicht gestattet und Kiribati die Einreise nicht gestattet.
Die einzige Flugverbindung nach Kiribati läuft über die Fidschi-Insel, nördlich von Neuseeland. Doch die Regierung von Fidschi erlaubt keine Einreise aus Risikogebieten. Selbst wenn es Flüge von Fidschi nach Kiribati geben würde, selbst die Seemänner aus Kiribati kämen, sogar bei negativen Corona-Tests, nicht in ihr Heimatland. Zero Covid lautet die Strategie der Regierung.
Deshalb muss die Reederei sie irgendwo unterbringen. Weil die Reedereien hier in Hamburg sitzen, haben sie dann eben hier in Hamburg die Jugendherberge angemietet.
Einer der Seemänner ist schon seit April 2019 unterwegs. Im November 2019 wurde sein Sohn geboren. Der Seemann hat nicht nur die Geburt, sondern auch noch den ersten Geburtstag seines Kindes verpasst. Und auch Mantita Teteka ist schon seit mehr als anderthalb Jahren fern der Heimat.
Unsere Route führt normalerweise durch asiatische Gewässer. China, Philippinen, Vietnam. Es ist schon verrückt, wir waren im Dezember so nah an unserer Insel und dann mussten wir auf die andere Seite der Welt fliegen.
Junge Leute vom Bundesfreiwilligendienst bringen warme Kleidung, die gespendet worden ist. Jacken und Mäntel sind dringend notwendig, denn die Kiribatis, in deren Heimat es ganzjährig rund 28 Grad ist, sind den Hamburger Winter nicht gewohnt.
Meine Situation ist die, ich will nach Hause. Ich mag auch das Wetter hier nicht. Ich vermisse meine Heimat, meine Insel. Ich habe eine Familie zu Hause. Wir vermissen uns alle.
Die Seemannsmission hat auf den Fluren der Jugendherberge ein starkes WLAN eingerichtet, damit die Seeleute den Kontakt zu ihrer Heimat halten können. Die meisten telefonieren oder skypen spät abends und nachts. Die Zeitverschiebung zu den Südseeinseln beträgt rund 12 Stunden.
Wir schlafen nicht so gut. Wir schlafen nicht vor 4, 5 Uhr, weil wir nachts den Kontakt über kostenloses WLAN halten.
we can contact with free Wi-Fi.
Der Sohn von Mateta Teteka ist 4 Jahre alt. Seit 1,5 Jahren hat er mit seinem Sohn nicht mehr kuscheln können. Gesehen hat er ihn nur über die Videoverbindung. Wann der Seemann seine Familie wieder in den Arm nehmen kann, ist völlig offen.
For this moment, we don't know.
Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie die Situation ist. Wir versuchen, die Regierung zu kontaktieren. Wir wollen endlich nach Hause, aber wir wissen nicht, wann.
Kiribati und Tuvalu sind bislang frei von Covid-19. Die Regierung will kein Risiko eingehen. Was bleibt den Seeleuten?
Just wait and wait. Always waiting.
Sie hoffen zumindest an Ostern wieder zurück zu sein. Mehr als 90% der Kiribatis sind Christen. Ähnliches gilt für Tuvalu. Manche lenken sich auch ab, indem sie zum Gesang der kiribatischen Folklore klatschen und ein wenig tanzen. Seemannspastor Matthias Ristau ist auch oft als Seelsorger gefragt.
Einer erzählt mir, dass seine Frau ihn verlassen möchte. Oder ein anderer eben, dass ihm seine Frau nicht glaubt. Oder einer, der sich Sorgen macht um seine Kinder.
Und das ist eigentlich mit das Schlimmste, was es überhaupt für die Seeleute gibt, zu Hause eine Situation zu haben, die für alle Beteiligten schrecklich ist und selber nicht da sein zu können, sondern eben nur über die Stimme oder manchmal auch das Bild zu sehen und einfach nichts machen zu können.
Weiß auch Diakonin Martina Platte aus den Gesprächen mit den Seeleuten. Zunächst seien die meisten einfach hilflos.
Und je länger viele von den Seeleuten weg sind von zu Hause und nicht vor Ort, um bei der Situation helfend eingreifen können, schlägt dann das Gefühl ganz schnell um und es wird pure Verzweiflung. Und je länger es dauert, pure Verzweiflung, kann dann auch zu tief sitzenden Depressionen werden, mit denen wir es auch zu tun haben.
Matthias Ristau fasst die Situation der rund 130 gestrandeten Seemänner so zusammen.
Also das ist nicht einfach Heimweh, sondern das ist wirklich am Rande des Wahnsinns.
Seeleute, die in Hamburg gestrandet sind, weit mehr als 10.000 Kilometer fern der Heimat, den Inselstaaten Tuvalu und Kiribati im südwestlichen Pazifik. Michael Hollenbach hat mit ihnen gesprochen. Lästern, schlecht über andere reden, vor allem dann, wenn die nicht da sind. Da scheint ja irgendwie ein menschliches Grundbedürfnis hinterzustecken, mit dem sich auch Religionen auseinandergesetzt haben und sich wohl auch auseinandersetzen mussten. Denn Religionen, die treten ja oft mit dem Anspruch moralischer Richtschnur auf. Und auch wenn das übereinander herziehen so alt ist wie der Mensch selbst, so hat es natürlich heute in digitaler Massenkommunikation nochmal eine andere Qualität bekommen. Es wird zwar vielleicht nicht heimlich hergezogen, aber dafür oft anonym, oder es gibt Blasenbildungen, wo Gleichgesinnte gemeinsam über andere reden. Schon in der Bibel bzw. im Tanach, da spielt das Lästern keine kleine Rolle und schon dort gibt es ziemlich klare Regeln zum Umgang damit. Fragen wir mal, was davon trägt denn noch in der Gegenwart sozialer Netzwerke?
Miriam aber redete mit Aaron über Mose wegen der äthiopischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Äthiopierin zur Frau genommen.
Hinter Moses Rücken echauffiert sich Miriam, dass Mose eine dunkelhäutige Frau geheiratet hat. Gott hört es und bestraft Miriam.
Und der Zorn des Herrn ergrimmte über sie und er wandte sich ab. Und siehe, da war Miriam aussätzig, wie Schnee.
Es liest sich wie Ironie, dass rassistisches Lästern ausgerechnet mit einem weißen Hautausschlag bestraft wird. Doch auch anderes schlechtes Reden über Dritte wurde in biblischen Zeiten mit Aussatz, hebräisch Zaraat, bestraft, einem Hautausschlag, der früher oft mit Lepra übersetzt wurde, einer bakteriellen Infektionserkrankung. Doch schlimmer als der Aussatz selbst waren die Folgen der Krankheit für den Betroffenen. Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussan erklärt, was in biblischen Zeiten mit einem Aussätzigen geschah.
Wenn jemand das hat, dann wird er mindestens 7 Tage aus dem Lager, aus dem Machaneh ausgeschlossen, muss dort warten, bis dann der Priester kommt. Auch ein Hinweis, dass es keine normale Krankheit ist. Es ist der Priester, nicht der Arzt, der also die Untersuchung macht. Und der schaut, ob nun dieser Ausschlag wieder zurückgegangen ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man nach einer Weile eben wieder zurückkommen in das Lager.
Die Tora schreibt genau vor, was der Priester tun soll mit einem, der schlecht über andere geredet hat.
Das ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Er soll zum Priester kommen. Der soll besehen, wie der Aussatz geheilt ist, und soll gebieten, dass er 2 lebendige Vögel nehme, die da rein sind. Den einen Vogel soll der Priester schlachten und den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal besprengen. Den anderen Vogel lasse der Priester ins freie Feld fliegen.
Die jüdischen Gelehrten der Antike und des Mittelalters haben viel darüber gerätselt, was es mit den beiden Vögeln auf sich hat. Rashi, der bekannteste jüdische Bibelkommentator des Mittelalters, ein Rabbiner, der im 11. Jahrhundert in Frankreich und in Deutschland lebte, fand eine naheliegende Erklärung.
Er hat geschwätzt. Darum braucht man zu seiner Reinigung Vögel, die immerzu zwitschern.
Auch heute wird viel gezwitschert und getratscht. Das Internet macht es möglich, Informationen, aber auch Geschwätz in Windeseile in alle Welt zu verbreiten. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen einander so viel über andere mitteilen wie nie zuvor. Gerade auch halböffentlich in Chats und Foren. Durch Social Media sind alle Schleusen geöffnet, Menschen zu beleidigen und zu verleumden. Häufig auch anonym.
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es besonders wichtig ist, auf Sprache zu achten. Was darf gesagt, gesprochen, geschrieben werden? Diese scheinbare Anonymität, die Mauern, die fallen, die Grenzen, die fallen, auch dessen, was man sagen kann und sagen darf. Das ist gefährlich, das ist Gift, nicht nur für den Einzelnen, sondern es kann Gift auch für die ganze Gesellschaft sein. Und da sollen wir genau hinschauen und da sollten wir auch die großen, sage ich mal, Medienplattformen einfordern von ihnen, dass sie da mehr darauf achten, dass bestimmte Posts schnell gelöscht werden oder am besten gar nicht erst auf diese Plattform kommen dürfen.
Anders als heute grenzte die antike biblische Gesellschaft einen Menschen aus, wenn er schlecht über andere geredet hatte. Sie schickte ihn 7 Tage in Quarantäne. Alle sollten sehen, wer andere ausschließt, indem er schlecht über sie redet, wird selbst ausgeschlossen.
Ein Grundprinzip, das wir in der Tora immer wieder erleben: Gott bestraft den Menschen oder belohnt den Menschen immer entsprechend seiner Tat. Was ist hier passiert? Was ist das Prinzip von übler Nachrede? Mindestens 2 Personen stehen zusammen und reden über einen Dritten. Und damit schließen sie ihn ja aus dieser Gemeinschaft aus. Wir sind nicht so wie der, denn der hat das und das gemacht. Oh, oh. Und dann ist die Strafe, dass die Person, die das tut, einen Ausschlag bekommt und ausgeschlossen wird aus dem Lager. Also nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein darf, zumindest mal zeitweise, und vielleicht drüber nachdenkt, was da falsch gelaufen ist.
Aber was ist falsch gelaufen? Rabbiner Soussan deutet die biblischen Texte so: Den Menschen bleibe genug Zeit, ihr Verhalten zu ändern, denn sie würden mehrfach gewarnt, bevor sie schließlich der Aussatz befällt.
Der Mensch tut etwas Schlechtes, zum Beispiel eben üble Nachrede, und dann schickt Gott eine Warnung. Das Haus wird mit Lepra befallen. Das kann man reparieren, es ist ein finanzieller Schaden, aber es ist nicht so schlimm. Und wenn er sich bessert, dann war es das. Wenn er sich nicht bessert, dann wird die Kleidung befallen. Dann ist auch das nochmal, das ist schon näher an mir dran, das ist schon an der Haut, am Körper. Und auch das ist ein Warnhinweis, vorsichtig, da passiert irgendwas bei dir, du musst etwas korrigieren. Und wenn das auch nicht korrigiert wird und immer noch nicht, dann befällt es den Menschen tatsächlich am Körper selbst.
Schlecht über andere zu reden. Hebräisch, Lashon Hara, ist im Judentum seit alters her eines der schlimmsten Vergehen. Aber auch im Christentum gilt es als verwerflich, schlecht über andere zu reden. Doch die Tatsache, dass sowohl jüdische als auch christliche Gelehrte diesem Thema eine derart große Bedeutung beimessen, legt nahe, dass die Appelle immer wieder ungehört verhalten. So steht es im Neuen Testament, in der sogenannten Gemeinderegel im Matthäusevangelium.
Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreierzeugenmund bestätigt werde.
Andere zur Seite zu nehmen und ihnen unter vier Augen zu sagen, was stört, diese Regel scheint immer weniger befolgt zu werden, gerade in Internetzeiten. Viele neigen dazu, sich an Dritte oder gleich an die globalisierte Medienwelt zu richten und dort über Schwächen oder Fehler der anderen zu reden. Genau dies wollten die biblischen Autoren dereinst verhindern. Aber auch sie machen Ausnahmen. Das Judentum definiert genau, wann es möglich oder sogar geboten ist, schlecht über andere zu sprechen. Nämlich dann, wenn es gilt, Dritte zu warnen, sagt Rabbiner Julien Chaim Soussan.
Also wenn einer zum anderen kommt und sagt, hör mal, ich möchte mit dem X ein Geschäft machen, hast du eine Ahnung, ob ich dem vertrauen kann? Und der Gefragte weiß jetzt tatsächlich, dass dieser X im Verdacht steht, ein unlauterer Geschäftsmann zu sein, der schon das eine oder andere Mal jemanden über den Tisch gezogen hat. Darf er jetzt oder darf er nicht? Er will ja seinen Bekannten davor bewahren, einen Verlust zu machen oder betrogen zu werden. In dem Fall sagen die Rabbiner, es ist erlaubt, ihn zu warnen. Aber auch hier ist wichtig, der Hörende, also der Gewarnte, weder darf er jetzt den über den Gesprochenen schlecht behandeln oder herabsetzen in seinen eigenen Augen oder gar es sozusagen wieder Dritten weitererzählen.
Und es gibt noch eine Ausnahme, wenn eine Ehe angebahnt werden soll. Wer über den zukünftigen Bräutigam oder die zukünftige Braut etwas weiß, das die Ehe in Gefahr bringen könnte, darf einschreiten. Doch es muss der Wahrheit entsprechen. Beweise müssen vorliegen. Eine weitere Ausnahme, wenn es darum geht, ein Verbrechen aufzudecken.
Ich lache auch immer, wenn Leute zu mir kommen und mir sagen, ja, Herr Rabbiner, Sie haben doch auch Schweigepflicht. Na, aus jüdischer Sicht nicht per se. Wenn mir jetzt jemand hier in mein Büro kommen würde und sagen würde, ich habe jemanden umgebracht, dann würde ich wahrscheinlich die Polizei rufen.
Amerikanische Psychologen haben ermittelt, dass Menschen im Schnitt täglich etwa 16.000 Wörter von sich geben. Ein männlicher Vielsprecher soll es gar auf 47.000 Wörter gebracht haben. Im biblischen Buch Kohelet hätte der Prediger Salomo dies wohl so kommentiert:
Die Rede der Dummen ist gekennzeichnet durch viele Worte.
Studien darüber, wie oft Menschen es bereuen, etwas gesagt zu haben, gibt es nicht. Doch jüdische Gelehrte warnten bereits im späten Mittelalter. In den Orchot Tzadikim, einem Buch zur jüdischen Ethik aus dem 15. Jahrhundert, wird ein Rabbiner mit den Worten zitiert:
Bevor du sprichst, bist du Herr deiner Worte. Nachdem du gesprochen hast, sind deine Worte dein Meister.
Eine chassidische Geschichte erzählt davon, wie schwer oder unmöglich es ist, Worte, die einmal in der Welt sind, zurückzunehmen. Sie verselbstständigen sich und lassen sich nie wieder einfangen.
Ein Mann hatte schlecht über einen anderen gesprochen. Er ging zum Rabbi und fragte ihn, wie er das wieder gut machen könne. Der Rabbi trug ihm auf, ein Federkissen zu besorgen und herzubringen. Das tat der Mann, und der Rabbi gab ihm den Auftrag, das Kissen aufzuschneiden und die Federn aus dem Fenster zu schütteln. Als der Mann damit fertig war, stellte sich der Rabbi neben ihn und sah eine Weile zu, wie die Federn vom Wind über die ganze Stadt verteilt wurden. Dann sagte er zu dem Mann: »So, und nun fang damit an, alle Federn wieder einzusammeln.
Heute lassen sich die Federn noch schwerer einsammeln, vor allem die digitalen Federn. Und sie haben noch schlimmere Folgen als in jenen vergangenen Zeiten, als das Konzept von Lashon Hara, wörtlich böse Zunge, entstand. Und so bekommt die uralte Warnung vor übler Nachrede neue Aktualität. Nicht erst die moderne Psychologie, sondern bereits die Weisen der Antike kannten die Macht der Worte. Von Shimon ben Gamliel, einem bekannten Rabbiner, der vor 2000 Jahren in Jerusalem lebte, wird erzählt, wie er seinen Diener damit beauftragte, ihm auf dem Markt etwas Gutes zu kaufen.
Der Diener kehrte mit Zunge zurück. Da wies Rabbi Shimon ihn an, etwas Schlechtes auf dem Markt zu kaufen. Da brachte der Diener ebenfalls Zunge. »Warum das?«, fragte der Rabbi. »Du solltest etwas Gutes kaufen und brachtest Zunge. Dann solltest du etwas Schlechtes kaufen und brachtest wieder Zunge.« Da erwiderte der Diener, »Die Zunge ist gut und schlecht zugleich. Wenn sie gut ist, dann ist sie sehr gut. Wenn sie schlecht ist, dann ist sie sehr schlecht.«
Der britische Sozialpsychologe Robert Dunbar fand in den 90er Jahren heraus, dass wir ein Drittel der Zeit, die wir miteinander sprechen, über Personen reden, die nicht anwesend sind. Gemeinsam mit seinen Kollegen hatte der Wissenschaftler zu Forschungszwecken tausende Gespräche in Zügen, Geschäften und Restaurants belauscht. Er war selbst erstaunt über das Resultat.
Menschen sind von Natur aus geschwätzig.
Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussan glaubt, wir wollen uns vergleichen und aufwerten. Wir tratschen über andere, um uns selbst besser zu fühlen.
Man stärkt sein eigenes Ego auf Kosten von anderen. Ich glaube, das ist die einfachste und billigste Version, sich selber Erhebung zu geben, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Ich glaube, das hat schon ganz viel als Motivation damit zu tun.
Seit Jahrtausenden denken Priester und Rabbiner, Theologen und Philosophen darüber nach, wie man Klatsch und Tratsch, die üble Nachrede, vermeiden kann. Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim Soussan schlägt vor, einfach mal den Spieß umzudrehen.
Eigentlich kann man am besten, glaube ich, sich vor Lashon Hara schützen, indem man sich überlegt, wie würde ich mich wohl fühlen, wenn jemand das über mich erzählen würde. Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Bremser im Kopf, der einem sagt, einfach mal den Mund halten, muss jetzt nicht sein.
Lästern und Tratschen, schon in alten religiösen Texten ist das ein Thema. Tobias Kühnert, Stimmen aus diesen Texten und aus der Gegenwart dazu versammelt.